2026 ist das Jahr, in dem Weltgeschichte offensiv geschrieben wird. Das Zepter und den Stift in der Hand hat US-Präsident Donald Trump. Wer eine zurückhaltende Außenpolitik ohne Kriege erwartet hatte, wird in diesen Tagen enttäuscht. Anfang Januar der Militäreinsatz in Venezuela mit der Festnahme Maduros, Ende Februar der Angriff auf den Iran, dessen Folgen noch nicht absehbar sind, und parallel dazu die schärfer werdenden Attacken auf Kuba. Vorgestern sprach der Präsident dazu vor Journalisten im Oval Office.
You know, all my life I've been hearing about the United States and Cuba. When will the United States do it? I do believe I'll be the honor of having the honor of taking Cuba. That'd be good. That's a big honor.
Taking Cuba.
Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. I mean, whether I free it, take it. I think I could do anything I want with it. You want to know the truth?
Ich übersetze, wissen Sie, mein ganzes Leben lang habe ich von den Vereinigten Staaten und Kuba gehört. Wann werden die USA es tun? Ich glaube, ich werde die Ehre haben, Kuba einzunehmen. Das wäre gut, das wäre eine große Ehre, Kuba in irgendeiner Form einzunehmen. Ob ich es befreie, nehme, um ehrlich zu sein, ich kann damit machen, was ich will. Stehen wir am Vorabend einer US-Invasion gegen Kuba? Wir schalten zu unserem Lateinamerika-Korrespondenten Alex Bauer. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich grüße Sie ganz herzlich.
Zunächst mal zur aktuellen Lage in Kuba. Wir hören viel über Stromausfälle, Versorgungsengpässe. Was können Sie uns dazu konkret sagen?
Ja, also das wird immer akuter. Und zwar Stromengpässe gibt es zwar ja schon lange. Und die haben nicht nur mit dem Ölembargo zu tun. Also Kuba hat ja auch noch ein eigenes Öl, sondern es sind die verrotteten Anlagen. Und das verschärft sich nun und der Müll, der stapelt sich da in den Straßen und die Wirtschaft, die bricht förmlich zusammen. Auch Touristen gibt es praktisch keine mehr. Und das ist schon eine ziemlich verzweifelte Lage. Man hört von Protesten. Ich bin da ein bisschen vorsichtig, weil es hat tatsächlich Protestaktionen gegeben. Und in Morón, also das ist eine Stadt in der Mitte von Kuba, da wurde ein Büro der KP, der Kommunistischen Partei, niedergebrannt. Das ist schon sehr außergewöhnlich, dass so etwas in Kuba passieren kann. Aber also mit diesen Protesten, Straßenprotesten, die es zwar tatsächlich gibt, aber da wäre ich ein bisschen zurückhaltend. Aber es ist klar, Kuba ist am Ende.
Die USA haben das erste Komplettembargo unter John F. Kennedy erlassen, also in den 60er Jahren. Jetzt scheint die Krise aber größer zu sein. Was ist denn diesmal anders als in den letzten Jahrzehnten?
Ja, also dieses Embargo ist da auch ein bisschen, oder ist nicht nur ein bisschen, ist zu einem großen Teil ein Mythos. Weil Kuba konnte ja immer auf der ganzen Welt einkaufen, außer in den USA oder Handel betreiben. Und es gab sogar Länder, die Kuba massiv unterstützt haben. Das war mal die Sowjetunion, das war später Venezuela, das ist zum Teil auch Mexiko, war unter Lula auch Brasilien. Also die hatten durchaus ihre Verbündeten. Zu einem großen Teil liegt es daran, an demselben, ich meine, DDR-Bürger in Deutschland, die wissen das nur zu gut, wohin die sozialistische Misswirtschaft führt. Aber es ist tatsächlich so, dass eigentlich unter Donald Trump, der hat diese Sanktionen verschärft, der hat zum einen dieses Helms-Burton Act oder Gesetz, der aus den 90er Jahren stammt und der eigentlich jeden, auch eben Firmen, ausländische Firmen bestraft, die mit dem kubanischen Staat Handel betreiben. Die hat jetzt Trump erstmals wirklich angewandt und jetzt eben dieses Ölembargo, das hat noch wirklich dem Regime seinen letzten Rest gegeben, wozu man allerdings sagen kann, entscheidend ist auch der Fall von Venezuela, die Kuba über 20 Jahre, 25 Jahre praktisch gratis mit Öl versorgt haben und das bleibt nun aus. Das ist ein Mix von beidem.
Aber in erster Linie heißt, man kann ja dazu stehen, was Donald Trump macht und sagt, wie man möchte. Man kann sagen, das ist komplett völkerrechtswidrig, das ist narzisstisch, das ist katastrophal. Das ist ja alles legitim, wenn man das so sieht. Aber man kann auch sagen, es scheint ja hier doch einen größeren Plan zu geben. Venezuela war eine wichtige Schachfigur in diesem Spiel. Der Druck auf Mexiko, den er aufgebaut hat seit über einem Jahr und jetzt die Drohung, wenn Mexiko Öl an Kuba liefert, wird Mexiko sanktioniert werden. Dieser Druck scheint ja zu wirken.
Also ich glaube, die zentrale Figur hier ist Marco Rubio, der Außenminister, Staatssekretär und Sicherheitsberater in Personalunion ein Kuba-Amerikaner, spricht perfekt Spanisch, und der hat diese ganze Außenpolitik eigentlich aufgeleiert, auch mit Venezuela, auch mit Kuba, und das ist eine sehr pragmatische Politik, sehr durchdacht und geplant. Also man will einen Regime-Change, ja, aber man sagt der herrschenden Klasse, schaut, ihr dürft bleiben, also wir müssen nicht unbedingt die Personen auswechseln. Ihr könnt bleiben, aber ihr müsst genau das tun, was wir Amerikaner wollen. Also wir sind die Chefs, wir sagen euch, wo es lang geht. Und dafür gibt es eben Handel. Also man hat auch die Demokratie zurückgestellt, oder? Also die Forderungen nach Wahlen und so, das kommt danach, oder? In erster Linie geht es mal darum, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, die Wirtschaft an die USA zu binden, und man erlaubt sozusagen dem Regime, und das hat man schon in Venezuela gesehen und das wiederholt sich jetzt in Kuba, die Gesichtswahrung. Also eigentlich jene, die mit den USA kooperieren, die dürfen bleiben. Und zuerst wird die Wirtschaft wiederhergestellt und danach sprechen wir von Demokratie. In Venezuela scheint es bisher aufzugehen und in Kuba sieht es auch ganz danach aus, dass es funktionieren könnte.
Das heißt, Sie sehen in Venezuela bereits Verbesserungen in der wirtschaftlichen Situation?
Ja, ganz klar. Also in Peru, wo ich lebe, da haben wir ja 1,5 Millionen Flüchtlinge aus Venezuela und die sagen natürlich, wissen Sie, wenn man in einer solchen fürchterlichen Diktatur lebt, und das ist in Venezuela und Kuba dasselbe, da sagt niemand, was er wirklich denkt. Aber man sieht, die Venezolaner, also ich kenne da einige, die gehen zum Teil wieder zurück nach Venezuela, investieren wieder in Venezuela, was jetzt auch möglich ist. Und das sind doch schon Anzeichen, dass es eben funktioniert oder dass da etwas im Gange ist. Und da gab es auch in Kuba eine ganz interessante Ankündigung letzten Montag. Da hat Oscar Pérez Oliva Fraga, das ist ein Großneffe von Raúl Castro, also eigentlich dem starken Mann von Kuba, der hat angekündigt, dass man eben Investitionen aus dem Ausland zulassen werde, speziell Investitionen und Privatbesitz von Exilkubanern. Also man hat die eingeladen, da wieder zurückzukehren. Sie können investieren. Das sind völlig neue Töne. Und es wurde auch im selben Zeitraum bekannt, dass die Emissäre des Castro-Regimes, also insbesondere Raúl Rodríguez oder Raúl Guillermo Rodríguez Castro, ein Enkel von Fidel Castro, und Alejandro Castro Espín, das ist der direkte Sohn, der einzige Sohn von Raúl Castro, dass die mit den Amerikanern verhandeln. Und das wurde jetzt offiziell eingeräumt und das sind ganz klare Zeichen, dass da etwas im Gange ist. Es wird auch so eigentlich interpretiert, dass das Regime bereits eigentlich kapituliert hat.
Wenn wir jetzt mal drei unterschiedliche Vorgehen Trumps sehen, also erstens Grönland, massive Drohungen und dann eine Verhandlungslösung. Zweitens Venezuela reingegangen, Maduro festgenommen, rausgegangen. Drittens Iran, massive Bombardierungen. Welches Szenario erwarten Sie für Kuba?
Ja, ich glaube, Kuba ist am ehesten zu vergleichen mit Venezuela. Also eigentlich sieht man dasselbe Muster auch im Iran, also in diesen drei Ländern. Also Grönland würde ich da mal weglassen, das ist vor allem viel Lärm. Aber eigentlich versucht man in diesen drei Ländern dasselbe. Also man sagt, das Regime kann eigentlich bleiben. Wir fordern nicht sofort eine Demokratie. Ihr müsst einfach das tun, was wir euch, also was die USA, was wir euch befehlen, und sozusagen als Zückerchen oder als Lohn offerieren wir Deals, Wirtschaft, eine florierende Wirtschaft. Ihr könnt mit den USA wieder Handel betreiben. Also so ein bisschen dieses Zuckerbrot und Peitsche. In Kuba und Venezuela, so scheint mir, funktioniert diese Strategie. Im Iran, da bin ich mir nicht so sicher, da bin ich eher pessimistisch, weil dieses Mullah-Regime, das ist da der Märtyrertod, also sozusagen das Selbstmörderische, steckt ja da eigentlich in dieser Staatsideologie, und letztlich ist es ja die Frage, ja, wollt ihr die ganze Wirtschaft riskieren, wollt ihr das Ganze, ein ganzes Volk geht da zugrunde, und da hat man in Venezuela, in Kuba, hat das Regime gesagt, okay, gut, wir verhandeln mit den Amerikanern, ob dies auch im Gottesstaat Iran, in diesem wirklich radikalisierten Gottesstaat, ob das auch der Fall ist, da habe ich ein großes Fragezeichen.
Sehen Sie hier US-Imperialismus am Werk? Der sagt, das ist jetzt hier unser Vorhof oder Hinterhof und den haben wir zu kontrollieren und wir werden auch diese Insel nehmen und sie unseren wirtschaftlichen Interessen unterordnen. Oder sehen Sie hier eher das, was wir häufig hören, weiche Faktoren am Werk? Also eigentlich wollen wir das Leben der Menschen verbessern.
Also ich glaube, es ist weder noch. Ich meine, was man immer wieder unterschätzt hat, vor allem in Europa unterschätzt, dass eben diese Länder eine große Bedrohung ausgeht für die ganze Region. Also ich beschränke mich jetzt mal auf Venezuela und Kuba. Und Venezuela, das ist kein Mythos, das ist ein Hub für die organisierte Kriminalität. Da kommen Millionen von Flüchtlingen, sind aus diesem Land auch gekommen, die wirklich ein Sicherheitsproblem sind für die Anrainerstaaten. Ich kann Ihnen sagen, in Südamerika, wo ich lebe, da ist die Erleichterung über den Fall des Maduro-Regimes wahrscheinlich größer als in den USA. Und vielleicht ist die Zustimmung für Trump in Lateinamerika, würde ich mal jetzt wagen oder einschätzen, ist größer als in den USA selber. Ich meine, man hört in ganz Lateinamerika, außer vielleicht so von den Linken, aber die Linken, die sind ja überall jetzt im Krebsgang in Lateinamerika, die verschwinden, es werden überall weggewählt. Aber da ist eigentlich die Zustimmung für Trump, oder ich muss es so sagen, die Kritik sogenannten US-Imperialismus, die fällt völlig weg. Und das ist eben, weil man froh ist, dass diese, eben also jetzt Venezuela als Bedrohung der organisierten Kriminalität, das ist einfach keine mehr, das ist eine Realität, aber auch aus Kuba. Also dieses kommunistische Regime hat noch jede Guerilla unterstützt, zum Teil verdeckt, zum Teil offen, und diese Guerillas haben fürchterliche Massaker angerichtet, sind eine Bedrohung, diese marxistischen Guerillas in ganz Lateinamerika, und da ist man erleichtert, wenn diese Bedrohung verschwindet.
Wie stehen Sie denn zu dieser These, dass die USA eine Systemkonkurrenz vor der eigenen Haustür einfach nicht dulden wollen, obwohl sie die doch eigentlich aushalten könnten? Wenn das US-amerikanische System so überlegen ist, warum lebt man dann in Feindschaft mit der Nachbarschaft? Warum darf man dann den Handel mit Kuba nicht einfach öffnen? Und Kuba scheitert vor allem daran, dass die USA sie sanktionieren. Und wenn Kuba nicht sanktioniert worden wäre über 6 Jahrzehnte, dann wäre es auch friedlicher gewesen und wäre selber prosperiert.
Also für mich ist das ein Mythos, weil ich meine, Trump, der sagt ja, okay, ihr könnt das sozialistische System weiterführen. Er verlangt keine Demokratie, er arrangiert sich mit diesen Diktaturen. Das ist der große Unterschied. Also Trump redet nicht von den Menschenrechten und vom System und ihr müsst jetzt auch Kapitalismus sein, sondern er sagt einfach, die Bedrohung, die von diesen Ländern ausgeht, die muss weg. Und selbstverständlich kommen da auch wirtschaftliche Interessen. Also wir wollen euch als Handelspartner, aber das ist auch eine Win-Win-Situation. Also es ist nicht so sehr das Ideologische, oder ich würde mal sogar behaupten, Trump, dem ist die Ideologie völlig gleichgültig. Also der kann vielleicht noch einfacher mit einer Diktatur verhandeln als mit einer Demokratie. Der ist in dieser Hinsicht sehr pragmatisch, sondern ja, und der sagt einfach, erstens die Bedrohung, die von diesen Ländern ausgeht, und die ist real. Und zweitens, ja, es ist unsere Hemisphäre, es ist die westliche Hemisphäre, und da kommen geopolitische Interessen. Wir wollen nicht, dass Russland, China und eben auch der Iran, der sehr stark präsent war in Venezuela, aber auch in Kuba, wir wollen diese Länder draußen haben. Also es ist auch Geostrategie.
Wenn wir mal ein Fazit versuchen wollen, Sie gehen davon aus, dass es zu massiven Veränderungen in Kuba kommen wird und wohl auch noch in diesem Jahr. Und diese Veränderungen werden das System nicht stürzen, aber das Leben der Menschen auf Kuba verbessern.
Ja, man kann es so zusammenfassen. Ich bin ja sehr vorsichtig mit Prognosen, denn der Fall des Regimes in Kuba, der wurde ja schon so oft prophezeit. Also man hat auch mit der Perestroika damals, mit dem Zerfall der Sowjetunion und so, hat man gedacht, ja, jetzt ist es vorbei mit dem Tod von Fidel Castro. Hat man gesagt, ja, jetzt kommt die große, und alle Hoffnungen wurden enttäuscht. Aber trotzdem, ich verfolge das jetzt seit über 40 Jahren, war auch mehrmals in Kuba, mehrmals in Venezuela. Und ich glaube, es besteht erstmals eine reale Hoffnung, dass es wirklich besser wird.
US-Präsident Trump droht Kuba. Dessen Präsident Miguel Díaz-Canel schreibt bei X, selbst im schlimmsten Fall kann sich Kuba einer Sache sicher sein, jeder externe Angreifer wird auf unüberwindlichen Widerstand stoßen. Das geht also in die militärische Richtung. Unser Lateinamerika-Korrespondent Alex Bauer rechnet aber eher mit Verhandlungen, die bereits stattfinden. Herr Bauer, herzlichen Dank.